Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovic. In dieser Episode wollen wir sprechen über das Buch von Mary Wollstonecraft, eine Verteidigung der Rechte der Frau. Dieses Buch ist 1792 geschrieben. Es gilt als eigentlich ein Schlüsselwerk der feministischen Theoriebildung, ein Manifest der Frauenbefreiung. Ja, also in Deutschland, glaube ich, ein bisschen weniger bekannt als in den angelsächsischen Ländern. Mary Wollstonecraft wurde am 27. April 1759 geboren. Sie war zweites von sechs Kindern eines Webers. Dieser Mann hatte ein kleines Vermögen. Die Familie zog also mehrfach um, also weil er immer wieder andere Gewerbe begonnen hat. Der Vater war selbst offensichtlich sehr despotisch, wie das in der Biografie heißt. Der zweite Ehemann oder der zweite Partner von Wollstonecraft schreibt William Godwin, also und war auch gewalttätig, sodass Mary eben auch sich oft zwischen den Vater und die Mutter stellte und die Mutter verteidigte, obwohl die Mutter hatte gar nicht so ein gutes Verhältnis zu Mary, aber hat dann eben doch aufgrund dieser Verteidigungshaltung Mary zunehmend auch anerkannt. Wie das ist, das spielt ja auch in dem Buch, was wir behandeln, eine große Rolle. Die Bildungsvermittlung für Mary war gering. Also das ist etwas, was ja noch in den Texten von Virginia Woolf 140 Jahre später eine große Rolle spielt, dass eben, wenn überhaupt Bildung stattfindet, das eher für die Jungs der Fall ist. Darüber wird jetzt nicht näher berichtet, aber jedenfalls war Mary nur für etwa 6 Jahre in der Schule. Und das, was sie dann später gemacht hat, war eben in Anregung mit Freunden und Freundinnen und eben auch auf Eigeninitiative sehr viel lesen, also ein sehr umfangreiches didaktisches Programm, und hat dann auch Französisch gelernt, Deutsch gelernt und hatte den Plan, Schriftstellerin zu sein. Das hat sie ja auch dann realisiert, hat auch Bücher aus dem Deutschen übersetzt, also ein Buch über Moral von Salzmann. Salzmann war wiederum jemand, der dann 2 ihrer Bücher übersetzt hat. Also sie war da, ja, hat sich da wirklich eingearbeitet in diese Sprachen. Sie selbst hat dann zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Freundin, Fanny Platt, eine Tagesschule gegründet, die, ja, mit Kindererziehung zu tun hatte. Diese Schule hat nicht lange bestanden, weil Fanny ging es gesundheitlich relativ schlecht, sodass sie dann den Heiratsantrag eines Freundes angenommen hat und mit dem nach Lissabon gezogen ist. Und weil es ihr dort weiterhin nicht gut ging, ist dann Mary auch nach Lissabon gegangen, um ihre Freundin zu pflegen. Die ist dann dort im November, Dezember 1785 gestorben. Und Mary kam dann nach England zurück, nach London, und hat dann diese Schule nicht mehr fortsetzen können, weil es eben zu große finanzielle Probleme gab. In der Folgezeit hat sie im Zusammenhang mit Verlegern und Freunden, also insbesondere ist der Londoner Verleger Joseph Johnson zu nennen, bei dem hat sie ein kleines Buch veröffentlicht aufgrund ihrer Erfahrung mit der Schule, aber dann auch als Erzieherin, Gedanken zur Erziehung von Töchtern. Und dafür hat sie dann auch ein Honorar erhalten und es gab ihr eben auch das Selbstverständnis, schriftstellerisch tätig zu sein. Das jetzt erste wichtige Buch, also jetzt bedeutend und mit großer Resonanz, ist das Buch Verteidigung der Menschenrechte von 1790, eine massive Attacke auf Edmund Burke. Also sie schreibt dieses Buch ein bisschen vor Thomas Paine, was wir bei einem früheren Podcast hier vorgestellt haben, also eben auch zum Thema Menschenrechte. Und dieses Buch ist eben auch, da gibt es viele schöne Passagen drin. Ich lese mal eine vor. Da schreibt sie: Freiheit in diesem einfachen, unkomplizierten Sinne, gebe ich zu, ist eine schöne Idee, die bei den verschiedenen auf unserer herrlichen Erde etablierten Regierungen noch nie Gestalt angenommen hat. Der Dämon Eigentum ist stets zur Hand gewesen, um die heiligen Menschenrechte zu schmälern und rundum mit Ehrfurcht gebietendem Pomp Gesetze zu errichten, die mit der Gerechtigkeit auf Kriegsfuß stehen. Also das ist etwas, was sie eben Burke vorwirft, alles auf die Tradition und diese frühe Eroberung der Normannen zu setzen und diese Art von Eigentum und Reichtum zu verteidigen und das für Freiheit zu erklären und dagegen eben eine Freiheitsidee, die nach Vernunftgesichtspunkten bestimmt ist. Direkt ansprechend, also Burke ansprechend: Ja, Sir, die Starken haben Reichtum gewonnen, die wenigen haben die vielen ihren Lastern geopfert und um ihre Gelüste hätscheln und untätig existieren zu können, ohne Geist und Körper zu gebrauchen, haben sie aufgehört, Menschen zu sein. Also da ist sie sehr entschieden. Und ich finde, das ist eben auch interessant, wenn man diese beiden Bücher, also das, was wir jetzt heute hier eigentlich vorstellen wollen, nimmt, dann kann man sagen, dass Wollstonecraft auch ein bisschen eine intersektionale Sicht auf diese Thematik hat, also der Menschenrechte. Das ist eine scharfe Kritik am Eigentum und an dem Sicherheitsgedanken, also dass eben Eigentum gesichert sein soll. Und es ist eine scharfe Kritik an den damit verbundenen Geschlechterverhältnissen, die eben dann zu einer besonderen Anordnung des Verhältnisses von Männern und Frauen führen. Also das heißt Klassenfragen, also sie verwendet auch diesen Ausdruck Klasse, Mittelklasse, Reiche und dann eben die Armen. Also da hat sie so eine, wenn man so will, ein Sozialstrukturmodell vor Augen und dem rechnet sie dann auch die Frauen zu und dabei geht sie aber dann vor allen Dingen auf die Frauen der Mittelklasse ein. Das ist auch das, was sie ausdrücklich sagt. Dieses Buch hat sie 1790 geschrieben, das war ihr erstes größeres Buch. Dann hat sie ein zweites Buch geschrieben, die Verteidigung der Rechte der Frau. Und dann ist sie, weil sie eben verliebt war in einen Maler, aber das nicht realisierbar war als Beziehung, ist sie dann eben nach Frankreich gegangen und hat dann dort für mehrere Jahre gelebt, hat sich dort dann eine Beziehung mit einem Amerikaner aufgenommen, Imlay. Das hat ihr auch geholfen. Sie hat dann dessen Namen angenommen, weil zu befürchten war, dass sie als Britin aufgrund des Kriegs zwischen England und Frankreich auf die Guillotine kommen könnte, hat sie eben diesen Namen angenommen und war dadurch geschützt. Mit Imlay hatte sie dann auch ein Kind, aber insgesamt war das eine ausgesprochen unglückliche Beziehung, die dann auch dazu führte, also weil Imlay war sehr unzuverlässig, hatte dann andere Beziehungen und es entstand dann die Situation, dass Wollstonecraft eben versucht hat, mit ihm diese Dinge zu klären und wie das jetzt weitergehen soll. Und naja, das ließ sich nicht klären. Und dann gab es von ihrer Seite zwei Suizidversuche. Und danach hat sie dann ganz entschieden mit dieser Beziehung gebrochen, ja, und nach einer Weile eben diese alte Bekanntschaft mit William Godwin aufgenommen. Also sie mochten sich anfangs erstmal nicht. Die haben sich 1791 im Kreis kennengelernt, zu dem auch Thomas Paine gehörte. Und dann haben sie sich beide angenähert und tatsächlich dann auch eine Beziehung begonnen. Eine Folge dieser Beziehung war auch ein gemeinsames Kind. Dabei, bei der Geburt des Kindes, ist dann Mary Wollstonecraft 1797 gestorben, also mit Kindsbettfieber. Ja, sodass sie eigentlich wirklich nicht sehr alt geworden ist, genau genommen, dass sie 38 Jahre alt geworden ist. Mary Wollstonecraft argumentiert in ihrem Buch Eine Verteidigung der Rechte der Frau im Prinzip ganz gleichheitsorientiert. Ja, ihre Vorstellung ist die, dass beide Männer und Frauen von Gott geschaffen sind und beide mit einer Vernunft ausgestattet sind. Das heißt, sie argumentiert eigentlich, wenn man will, pantheistisch. Sie ist nicht in einem kirchlichen Sinne religiös, aber sie hat schon diese Vorstellung, dass es Gott gibt, der eben die Menschen geschaffen hat und dass es eben die Schöpfung und, also wenn man so will, eine klassische naturrechtliche Argumentation. Alle Menschenwesen sind mit gleicher Vernunft ausgestattet. Das ist eben Gleichheit. Und was sie jetzt als ein besonderes Herrschaftsverhältnis zwischen den Geschlechtern ansieht, also als besonderes Herrschaftsverhältnis ansieht, ist die Tatsache, dass die Frauen nicht an der Bildung teilhaben. Das ist ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt. Immer wieder betont sie in dem Buch, dass die Frauen zwar Vernunft haben, aber diese Vernunft, die Verstandesfähigkeit, nicht ausgebildet wird. Und zwar absichtsvoll von den Männern. Ja, also die Frauen blockiert werden, behindert werden, ihr Wissen zu entfalten und vernünftige Begriffe zu erwerben. Und das hat aus ihrer Sicht sehr viel mit einer bestimmten Tradition zu tun. Dazu gehört eben der Adel, die Aristokratie, eben die Männerwelt insgesamt, die eben die Frauen in eine Situation bringen, sinnlich zu sein, sentimental zu sein, also sensibel zu sein, also diese Gefühlsseite zu pflegen und das ganze Leben auf Liebe, Gefühle hin auszurichten. Und das bedeutet eben, den Männern zu gefallen. Also das ist etwas, was sie immer wieder auch betont. Ja, also die Putzsucht, die Vorstellung, schön sein zu müssen, um den Männern zu gefallen und eben damit auch sich Männer zu angeln. Also sie spricht dann eben auch von einer legalen Prostitution, eben dass Frauen versuchen, sich auf diese Weise in ein Eheverhältnis zu bringen, um am Einkommen zu partizipieren, weil sie eben ja gar nicht ausgebildet werden, gar nicht Vernunftbegriffe erwerben, um selbstständig an dem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das ist etwas, was Wollstonecraft immer wieder problematisiert, also diese Unselbstständigkeit der Frauen und dass sie eben nicht an den gesellschaftlichen Prozessen, dem Allgemeinwohl teilhaben, ja, und selber nützliche Tätigkeiten begehen. Wenn dann gesagt wird, dass Frauen ja für die Kindererziehung zuständig sind, dann argumentiert sie zu diesem Zeitpunkt schon so, wie auch Clara Zetkin in ihren Überlegungen zur Frauenemanzipation überlegt hat, nämlich, dass Frauen, die in dieser Weise ungebildet sind und die eben vor allen Dingen darin unterstützt werden, immer weiter Fantasien auszubilden und eine bestimmte Art von Sinnlichkeit, ja, um eben Männern zu gefallen, dass diese Frauen gar nicht in der Lage sind, ihre Kinder angemessen zu erziehen, also Kinder die Begriffe, die Verstandesmöglichkeiten zu vermitteln, die Kompetenzen, die notwendig sind, in einer Gesellschaft umfassend zu leben. Genau genommen ist klar, dass es darum geht, die Frauen werden so erzogen, dass sie gefallen sollen, dass es Reize gibt, mit denen sie Männern gefallen. Es geht um Affektiertheit, um, wie Wollstonecraft auch betont, krankhafte Zartheit, Zärtlichkeit. Und das ist etwas, wo sie dann auch in einem ganz eigenen Kapitel, wie reden Männer über Frauen? Da geht sie insbesondere auf Rousseau ein und dessen Überlegung, Ausführung in Emile, ja, wo sie eben deutlich macht, also dass jemand wie Rousseau als Aufklärer eine, wie sie selber betont, niederträchtige Art hat, die Frauen in eine völlig subalterne Situation hineinzuschreiben. Nämlich genau, dass die Frauen ja die Möglichkeit haben, die Männer zu beherrschen durch eben die Sinnlichkeit, durch diese Zartheit, durch diese besondere Art von Sentiment, von Affektiertheit, Koketterie. Und Wollstonecraft betont, dass das ja diese subalterne Form, die Männer zu kontrollieren, eine besondere Art von List, ja, wenn man so will, List der Ohnmacht, eine Realität hat, aber dass eben das nur für eine kurze Zeit gilt, weil diese Schönheit, also das betont sie, die Schönheit auf die Frauen hin ausgerichtet, orientiert werden, für eine bestimmte Lebensphase gilt und im Fall einer Ehe im Alltag auch gar keine Rolle mehr spielt. Und deswegen betont sie immer wieder, wie wichtig ist, dass die Frauen moralische Wesen sind, vernünftige Wesen, und dass es für ihre Würde und für ihre Vernunft wichtig ist, dass sie selbst sich als moralische Wesen ernst nehmen und sich anstrengen, nach den Regeln der Vernunft selbst zu erziehen und zu leben. Das ist, glaube ich, ein wirklich wichtiger Gesichtspunkt, dieser Bezug auf Vernunft, weil sie von dort aus argumentiert, das ist etwas, was die Basis, die gemeinsame Basis ist für eine lange Beziehung, ja, also zwischen Frau und Mann und dann eben auch im Verhältnis zu den Kindern, dass eben das, was anfangs Liebe war, und also dass das eben übergeht in ein Verhältnis der Freundschaft und langfristig angelegt ist. Also das ist eine wichtige Überlegung, weil sie das in den Zusammenhang eben von Herrschaft stellt. Also sie ist der Meinung, dass die Frauen den Männern brutal unterworfen sind, aber auch die Männer selbst wiederum dieser brutalen Macht ihrerseits unterworfen sind und auch aus dieser Dynamik, dieser wechselseitigen Machtverhältnisse heraus müssen. Ja, zu dieser brutalen Macht vielleicht ein kleines Zitat. Da schreibt sie, was das Argument für die Unterdrückung der Frau zu allen Zeiten betrifft, so kann man es auch auf den Mann anwenden. Die Masse wurde immer von wenigen unterjocht und Ungeheuer, die kaum Anzeichen einer menschlichen Würde zeigten, haben Tausende ihrer Mitmenschen tyrannisiert. Warum haben sich Männer von hoher Begabung jener Erniedrigung unterworfen? Ist es nicht allgemein anerkannt, dass Könige insgesamt betrachtet und mit der gleichen Anzahl von Menschen aus der Masse der Menschheit verglichen, diesen in ihren Fähigkeiten und Tugenden unterlegen waren? Das ist auch ein wichtiger Aspekt der ganzen Argumentation, dass sie immer wieder betont, dass diese Tradition der Monarchie eigentlich völlig überholt ist. Und genau genommen könnte man sagen, ist sie eine klare Vertreterin der Revolution, also auch der Französischen Revolution und der Republik, weil sie eben der Meinung ist, dass in der Erbfolge viele Erbkrankheiten entstehen, also Erbfolge der Könige, der Monarchien, dass Könige unmöglich wissen können, das Wissen haben können, was notwendig ist, um eine ganze Gesellschaft zu regieren. Also dass es eben notwendig ist, dass alle sich an den gemeinsamen Regierungstätigkeiten beteiligen. Und das schließt für sie auch ein die Frauen. Also sie ist sehr klar dafür, dass Frauen passives und aktives Wahlrecht haben, also sich an diesen Prozessen des gemeinsamen Entscheidens beteiligen können. Auch dazu will ich kurz was vorlesen. Da schreibt sie: Steuern, sogar für das Lebensnotwendigste, ermöglichen es einer unüberschaubaren Schar von müßigen Prinzen und Prinzessinnen, mit einfältigem Pomp vor einer gaffenden Menge zu paradieren, die diese Parade beinahe anbetet, die sie so teuer zu stehen kommt. Das ist bloßes mittelalterliches Gepränge, das gleiche wie die nutzlose, menschenunwürdige Parade der berittenen Schildwachen in Whitehall, die ich immer nur mit einer Mischung von Verachtung und Abscheu ansehen konnte. Zitat Ende. Ja, das ist ja interessant, dass sie eben genau diese Ausplünderung der Bevölkerung durch Steuern massiv betont und die Reichen und die Aristokraten in Monarchie dafür kritisiert, dass sie in dieser Weise sich die Arbeitsleistungen der hart arbeitenden Arbeiter, wie sie sagt, aneignen, um eben dieses Königstum zu unterstützen. Und diese Arbeiter eben selbst kaum Brot haben. Deswegen sagt sie dann, naja, so wie die Arbeiter eben in der Regierung sein müssen, müssen auch die Frauen in der Regierung sein. Ich bin tatsächlich fest davon überzeugt, dass Frauen in der Regierung vertreten sein sollten, anstelle willkürlich beherrscht zu werden, ohne direkten Anteil an den Beratungen der Regierung zu haben. Das betont sie und sagt, naja, das mag jetzt Lachen hervorrufen, aber sie hält ausdrücklich an diesem Ziel fest. Und die Regierung, die das Glück der Hälfte ihrer Bürger nicht kümmert, die die Frauen nicht in die Lage versetzt, geachtete Posten zu begleiten und sie dadurch ehrlich und unabhängig macht, ist sehr unvollkommen. Naja, daran gemessen könnte man sagen, ist auch die bundesdeutsche Regierung sehr unvollkommen, weil sie ja überhaupt ganz weit weg ist von dieser Art von Parität der Beteiligung von Frauen, jetzt gerade in der aktuellen Legislaturperiode. Ja, also da ist sie sehr klar und entschieden. Hohe Bildung ist notwendig, Teilhabe an der Lektüre, am Schreiben, an den wissenschaftlichen Diskussionen und eben diese Kompetenzen. Und sie ist auch davon überzeugt, dass Frauen das eben sehr gut können, häufig auch besser als Männer, dass es in der Hinsicht des Geschlechts überhaupt kein relevanter Gesichtspunkt ist. Ich glaube, dass es für sie ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sie eigentlich die Ansicht vertritt, eben deswegen auch ihr Bezug auf die Französische Revolution und ohne dass sie das sagt, die Republik, dass sie letztlich die Vorstellung hat, es braucht eine Revolution. Das ist etwas, was im Text auch manchmal vorkommt. Ja, es braucht eine Revolution in den Sitten der Frauen. Es geht darum, dass die Frauen auf die ihnen eigene Weise auch die Welt umgestalten, sodass eben sie als die Hälfte der Menschheit in der Ausgestaltung des Zusammenlebens dieser Menschheit auch ihren eigenen Platz finden. Und da sagt sie sehr klar, es braucht einen entsprechenden Aufbau der Gesellschaft, aber das Gewohl der Gesellschaft hängt nicht von außergewöhnlichen Anstrengungen ab. Wäre die Gesellschaft vernünftiger organisiert, das ist so ihr Punkt, vernünftiger organisiert, würde man noch weniger große Fähigkeiten oder heroische Tugenden brauchen. Das heißt, es geht ihr um eine andere Form der Organisation, ein Aufbau, eine vernünftige Ausrichtung des gesellschaftlichen Zusammenlebens, eben nach diesem naturrechtlichen Prinzip, an das sie immer wieder appelliert. Und entsprechend dann auch eine Veränderung der Gesellschaft. Ja, das ist deswegen auch aus ihrer Sicht, das betont sie immer wieder, notwendig, weil genau genommen das Leben der Frauen, so wie sie gezwungen werden, ihr Leben zu führen unter diesen Bedingungen, die sie beklagt, eben die Frauen ihr Leben eigentlich vergeuden. Ja, also sich endlos mit sinnloser Tätigkeit beschäftigen und nicht Teil der umfassenden Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens sind. Also da kritisiert sie dann eben auch wieder Rousseau. Ich dehne diese Ansicht auf die Frauen aus und behaupte, dass sie durch falsche Verfeinerung ihrem echten Wirkungskreis entzogen wurden und nicht durch ihr Bemühen, sich männliche Eigenschaften anzueignen. Das ist ein Punkt, der eben interessant ist, dass sie auf der Basis dieser naturrechtlichen Überlegung auch immer wieder betont eigentlich, dass Frauen zunächst mal ja männlich erzogen werden sollen. Also das Gleichheitsprinzip, das geht bei ihr schon in die Richtung zu sagen, eigentlich ist der Maßstab das Leben der Männer, weil Männer, wie sie sagt, eben aus natürlichen Gründen stärker sind. Und jetzt geht es darum, dass die Frauen, wenn sie eben erzogen werden, nicht verzärtelt werden, also Kleidung und Sentiment, also Gefühlsleben, sondern dass sie wie die Jungs spielen, ja, also draußen sind, draußen im Wald oder auf den Feldern und eben auch entsprechend körperlich tätig sind. Also dass sie so eine Vorstellung davon hat, das ist, klingt manchmal ein bisschen wie bei Rousseau, so eine Art natürliche Einfachheit, die im männlichen Leben, im männlichen Verhältnis zu den Gegenständen drinsteckt. Und dass sie das als eine Form der Benachteiligung von Frauen empfindet, dass Frauen im Haus sein müssen und sich um Kleidung kümmern müssen und so weiter. Das heißt, sie plädiert eigentlich für eine Konkurrenz der Geschlechter entlang dieser eher männlichen Maßstäbe. Und das ist eben interessant, weil man denken könnte, sie thematisiert dann erstmal diese Maßstäbe selbst nicht, aber es gibt diese anderen Aspekt, wo, ich habe das ja schon gesagt, dass sie eben schon die Vorstellung auch hat, es braucht eine Revolution in den Sitten und die Frauen müssen die Welt eben auch nach eigenen Maßstäben umgestalten. Leider muss man so sagen, ist das jetzt nicht so ein eigenes entwickeltes Argument, was das heißen würde, nach eigenen Gesichtspunkten umzugestalten.
Gewiss ist es so, dass Frauen durch fälschliche Auffassungen von weiblichen Vorzügen sehr tief gesunken sind. Ich füge dem deshalb nichts Widersprechendes hinzu, wenn ich behaupte, dass diese gekünstelte Schwäche einen Hang zum Tyrannisieren und zur List hervorbringt. Beides natürliche Gegner der Stärke, die Frauen veranlassen, dieses verächtliche, kindische Gebaren an den Tag zu legen, das selbst dann die Achtung untergräbt, wenn sie Begierde erwecken. Viele Frauen haben mehr Verstand als die Männer. Wenn die Frau wirklich in der Lage ist, wie ein vernünftiges Wesen zu handeln, dann soll man sie auch nicht wie eine Sklavin oder wie ein Tier behandeln, das, wenn es sich zum Menschen gesellt, von dessen Vernunft abhängt. Ihr Verstand soll ausgebildet werden. Sie soll ein gesundes, edles Maß von Grundsätzen erhalten und eine bewusste Würde empfinden können. Ich sehe die falschen Ehebegriffe, die mein Geschlecht versklaven, mit Missfallen. Ich liebe den Mann als meinen Gefährten, aber seine Herrschaft, rechtmäßig oder angemaßt, erkenne ich nicht an. Es sei denn, die Vernunft eines Individuums verlangt mir Hochachtung ab. Sogar dann gilt die Unterwerfung nur der Vernunft und nicht dem Manne. Es scheint mir notwendig, diese Wahrheiten oft zu wiederholen, weil man die Frauen sozusagen isoliert und der Tugenden beraubt hatte, die die Menschheit schmücken sollten. Dafür hatte man sie mit künstlichen Reizen ausgestattet, die es ihnen ermöglichten, eine kurze Tyrannei auszuüben. Ihr einziges Streben geht danach, schön zu sein und Leidenschaft zu entfachen, anstelle Achtung einzuflößen. Dieses unedle Streben zerstört alle Charakterstärke.
Ja, zum Gespräch über das Buch von Mary Wollstonecraft, Eine Verteidigung der Rechte der Frau, begrüße ich Franziska Martinsen.
Hallo.
Hallo. Hallo Franziska, schön, dass du da bist. Du lehrst politische Theorie an der Universität Duisburg-Essen. Vielleicht magst du gleich was sagen zum Gesichtspunkt der Diversität. Dazu passt ja auch deine Publikation in diesem Jahr, von dir mit herausgegeben, Kämpfe um Diversität.
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich mit hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt zusammen über Mary Wollstonecraft und über ihr Werk und vor allen Dingen über dieses Buch, das du gerade schon angekündigt hast, sprechen. Und ja, wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, und vielleicht hast du mich auch deswegen eingeladen. Also ich beschäftige mich mit politischer Theorie immer auch aus einer feministisch-intersektionalen Perspektive. Ja. Und ich mache auch politische Theorie und Ideengeschichte. Das heißt, ich genieße es sehr, heute auch wieder einen Ausflug ins 18. Jahrhundert.
Ach, ich betrachte das so als Zeitgenossin.
Genau, ja.
Ich finde, vieles von dem, was Mary Wollstonecraft schreibt, könnte man auch jetzt voller Ärger und Wut in den Zeitungen platzieren, ja, wenn man die Benachteiligung von Frauen, die Ignoranz hinsichtlich der Beteiligung in der Politik, die Irrensteuerbenachteiligung, also es gibt so vieles, entschuldige. Ja,
ja, ganz genau. Also damit sprichst du auch einen Punkt an, wenn ich jetzt gesagt habe, kleine Zeitreise, wenn ich so Texte lese, deren Sprache vielleicht dann auch erstmal in der Übersetzung oder auch im Original vielleicht nicht ganz aktuell klingen, dann versuche ich mir ja immer die Zeit vorzustellen. Deswegen habe ich gesagt, heute wieder ein kleiner Ausflug in die Ideengeschichte. Aber du hast richtig zugespitzt. Es ist wahnsinnig aktuell, was Mary Wollstonecraft schreibt. Und also ja, Benachteiligung in der politischen Sphäre, aber auch Benachteiligung in der sozialen Sphäre. Und vielleicht nicht nur von Frauen oder nicht nur von wie wir heute sagen würden, biologisch zugeschriebenen Frauen, sondern überhaupt Benachteiligung von diversen Menschen. Ja, das könnte man vielleicht auch nochmal so aktualisieren.
Vielleicht auch von Männern, weil sie das ja gelegentlich auch anspricht, ja, dass sie sagt, ja, okay, die Männer, die Mehrheit der Männer sind ja auch beherrscht, aber sie machen sich natürlich auch zu Sklaven ihrer eigenen Form, wie sie die Frauen unterdrücken. Und das finde ich eigentlich wirklich auch ein total wichtiger Gesichtspunkt. Es ist ja eine der ersten, die das so massiv, ja, die Rechte der Frauen einfordert. Und eigentlich ist ja ihr Buch, liest sich ja teilweise, könnte man sagen, soll man das sagen, wie ein Ratgeber. Ja, der hat sowas von der ethischen Beratung.
Ja, ja.
Und das sind ja letztlich Empfehlungen an die Frauen, dass sie aufhören sollen, diese Art von Putzsucht und sondern bilden, 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 Vernunft. Aber es ist eben auch eine Anweisung an die Männer, sich eben davon mal loszumachen, ja, und wirklich diesen Respekt zu entwickeln.
Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist auch das Spannende, wozu uns Mary Wollstonecraft einlädt, was wir, glaube ich, jeden Tag machen sollten und in jeder Zeit. Ratgeber klingt jetzt so wie Ratgeberliteratur. Das würden wir heutzutage ja vielleicht auch so ein bisschen problematisch sehen, ja, dass uns jemand irgendwie so Tipps gibt. Vielleicht wollen wir die gar nicht haben. Aber du hast recht, es ist tatsächlich keine Abhandlung, die jetzt irgendwie dröge oder sehr abstrakt wäre. Es geht so richtig rein in alle Themen des Lebens, auch des Alltags.
Ja,
und da
genau.
hat sie tatsächlich auch dezidierte Ansichten. Und wenn du das mit Ratgeberliteratur oder eine Ratgeberschrift meinst, in der Tat mischt sich bei ihr, und das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen problematisch, es mischt sich so die moralische und die politische Perspektive.
Ja, sag mal, was du meinst.
Also das würden wir vielleicht heute bisschen mehr trennen, weil wir eben diese normativen Ansprüche, wie etwas sein sollte, die werden sehr forsch vorgebracht, so als wenn Mary Wollstonecraft auch die Lösung dafür weiß. Das würden wir vielleicht heute etwas, also zumindest im akademischen Milieu, vielleicht etwas zurückgenommener formulieren, dass wir genau wissen, wie die Welt sein soll. Aber ich glaube, sie hat so unter dem Ist-Zustand gelitten. Du hast ja vorhin schon angesprochen.
Ja.
Die Wut, die Empörung über die Ständegesellschaft, über die Unterdrückung, die vor allen Dingen Frauen dann auch nochmal in allen Ständen von den Männern erfahren, auch die Männer, die durch Männer Unterdrückung erfahren. Sie richtet sich ja also gegen die Ständegesellschaft, gegen die Monarchie und vor allen Dingen gegen die Geschlechterordnung.
Ja, weißt du, dass ich finde, also weil du jetzt das so diese Reihe schon so aufgemacht hast, gleich dann noch weiter zur Geschlechterordnung. Aber sie leidet auch und sie ist auch wütend auf ihre Mitfrauen.
Genau.
Ja, dass sie eigentlich das irgendwie zum Kotzen findet, ja, wie die Frauen sich letztlich so subalternisieren lassen. Ja, also in der Art und Weise, wie Sensibilität, Kleidung, sich kümmern um Schönheit, Männer angeln. Ja, also das meine ich mit Ratgeber. Ja, also dass sie letztlich ein Buch schreibt mit ethischen Maximen.
Ja.
Ja, also und das ist ja eigentlich so interessant, weil sie, wir brauchen eine völlig andere Ordnung der Geschlechter.
Genau.
Da kommen wir auf dein Stichwort gleich zurück. Aber dann gibt es so viele Mikroanalysen. Ja, wo man merkt, es ist voller Erfahrung, ja, in den Familien, in den Freunden, also in den Beziehungen zwischen Menschen, dass sie das so thematisiert. Aber genau, jetzt die Geschlechterordnung.
Ja, gerade bei der Geschlechterordnung, da hat sie ja auch Visionen und sie hat ja auch Vorstellungen, die sie aus der aufklärerischen Literatur, aus den Gesprächen, sie hat ja in den progressiven intellektuellen Kreisen gewirkt und sie hat sich da inspirieren lassen. Und deswegen passt auch Ratgeberliteratur, weil sie ist beseelt von dieser Vorstellung, dass sie anderen auch tatsächlich diese Vorschläge unterbreiten kann.
Ja.
Und diese Vision, sie ist ja ganz fest davon überzeugt, dass die Geschlechterordnung nicht natürlich ist, so wie sie ist in der damaligen Zeit.
Genau.
Und das ist ein ganz hochaktueller Ansatz. Also das macht die feministische und die intersektionale Theorie, aber auch die Praxis, ja, die politische Praxis, die kritisch sich versteht, hat ja genau diesen Ansatz zu sagen, das ist eben keine natürliche Ordnung. Die binäre Geschlechterordnung ist keine natürliche oder höhere göttliche Ordnung. Das ist bei Mary Wollstonecraft zeittypisch bei ihr gibt es einen Gottesbezug, aber den muss man vielleicht gar nicht so buchstäblich lesen.
Naja, es ist eine naturrechtliche Argumentation.
Genau.
Ne? Also wir sind Gottes Geschöpfe, wir sind mit gleicher Vernunft begabt und jetzt werden wir entlang dieses einen Maßstabs, ne, müssen wir uns beweisen, unsere Vernunft entwickeln und die gesellschaftliche Ordnung nach vernünftigen Gesichtspunkten einrichten. Und das machen wir sozusagen geschlechtlich so gut wir das alle können.
Ne? Ja, und
aber
zwar
das
alle.
Alle,
und
genau.
Und zwar, ja, und eben, aber trotzdem, also sie schwankt da immer so ein bisschen. Wir würden das heutzutage vielleicht erwarten, dass sie es ein bisschen systematischer auch trennt. Und das war das, was ich meinte, sie kritisiert erstmal und bezweifelt, dass es eine natürliche Ordnung ist, so wie es ist. Und dann hat sie ihre Gegenposition. Und sie geht davon aus, dass wenn es eine andere Erziehung gäbe, sowohl in den Familien privat als auch öffentlich, dann würde sich zeigen, dass nämlich Frauen und Männer vernunftfähig sind, dass sie beide die Vernunft ausüben können und vervollkommnen. Das ist immer so der Terminus, um zur Tugend zu gelangen. Und das ist jetzt auch so ein etwas altbackener Begriff, aber sie meint damit, sich selber so zu vervollkommnen, dass man auch mit anderen dann gemeinsam die Welt auf eine gute Weise gestalten kann und nämlich nicht auf eine unterdrückerische, auch nicht auf eine, die zu starke Rollenerwartung hat. Und genau das ist so aktuell, dass sie beschreibt den Ist-Zustand und all die Missstände, eben, was du schon gesagt hast, die Putzsucht. Und während ja männliche Autoren vor
vielleicht
allen
Putzsucht,
Dingen...
Putzsucht muss man vielleicht ergänzen, das heißt Kleidung.
Kleidung,
sich schön,
also sich
machen,
schön machen.
Nicht die Räume putzen, sondern
also,
sich selbst
Putzen ist, sich einen schönen Putz zu verschaffen. Und das waren ja zum Teil so Hauben und Schleifchen.
Rüchen,
und
Rüchen,
genau,
Schleifchen. Und sie macht sich auch ganz lustig darüber, dass
ganz
sie sagt,
genau.
Ne, also...
Aber es ist nun mal die Zeit, in der sie lebt und in der sicherlich diese Rollenerwartungen auch an sie als Frau gerichtet wurden. Und sie ist aber anders. Sie möchte ihren Verstand ausbilden, sie möchte Vernunft praktizieren, sie möchte so vernünftig wie möglich werden. Sie hält auch große Stücke auf die Vernunft und dass wir durch die Vernunft die Welt durchdringen, eben auch die Missstände überhaupt erkennen können. Und wo sie immer so ein bisschen das mischt, und wir heutzutage vielleicht dann die Sozialanalyse ein bisschen stärker dann noch von der Moralanalyse dann differenzieren würden. Sie sieht sehr klug und sehr scharfsinnig, wie diese Rollenerwartungen die Geschlechter zu verschiedenen Verhaltensweisen ja im Grunde genommen formen und das auch immer wieder von ihnen erwarten. Und das führt dazu, dass Frauen sich auch tatsächlich diesem Unterdrückungsverhältnis entsprechend verhalten. Ja, sie vertrauen gar nicht auf ihre Vernunft, sie machen sich zu unmündigen Kindern, sie vertrauen...
Verschwenden ihre Lebenszeit.
Genau. Sie vertrauen sozusagen zwangsläufig auf die Führung durch Männer. Und das stört sie enorm. Und sie möchte dagegen mit Erziehung vorgehen.
Genau. Ich würde gerne noch mal einen Punkt. Wie siehst du das? Also, wenn man das liest, dann hat sie ja, das ist die natürliche Ordnung, das ist Vernunftprinzip. Aber dann gibt es immer diese eigentümliche Wertschätzung der Männer.
Ja.
Also des Männlichen, sagen wir mal so. Sie thematisiert es ja, Männer sind ja selber servil, subaltern, sind ja selber Opfer der Bedingungen, die sie schaffen in der Unterdrückung von Frauen. Ja, also diese Art und Weise, wie die Frauen sexualisiert werden und darauf gebracht werden, sich schön zu machen und sensibel und zart zu sein und so weiter. Also wo sie ja wirklich eine breite Salve gegen Rousseau schießt. Ja, das ist sozusagen... einen der Vorzeigeaufklärer und dagegen richtet sie jetzt die Argumente des Vernunftzeitalters und sagt, das ist völlig inakzeptabel, was Rousseau da macht. Aber dann bringt sie ja selber so stark, ja, ich finde schon, das ist so wie so ein mitschwingender Maßstab. Ja, und es kommt nicht an den Punkt zu sagen, okay, was steckt eigentlich in den Verhältnissen der Frauen, auch untereinander, aber auch in den eigenen Lebensentwürfen, der Sensibilität, der Körperlichkeit, dem Verhältnis von Frauen zu Kindern? Stecken da nicht auch Maßstäbe drin? Und das ist etwas, was gar nicht so richtig von ihr verfolgt würde. Es kommt gar nicht eigentlich, oder? Wie würdest du das sehen?
Ja, ich glaube, es steckt drin, aber sie formuliert das nicht aus. Erstmal müssen wir aber festhalten, das wirklich Faszinierende ist ja, dass sie hart mit Rousseau und Konsorten ins Gericht geht.
Absolut.
Also wir haben hier die männlichen Theoretiker der Aufklärung, die ja von der Vernunftfähigkeit der Menschen und der Bildungsfähigkeit sprechen, aber nie die Frauen meinen.
Ja.
Und sie macht jetzt mal ernst und wendet es auch auf Frauen an. Und dabei kommen ja aber all diese Ambivalenzen und bei beiden Geschlechtern ja zutage. Ja? Sie wendet das jetzt auf die Frauen an, merkt dabei aber, naja, die Männer tun sich ja auch keinen Gefallen, sich nur so kleine, gefallsüchtige Weibchen heranzuziehen. Richtig. Das heißt, die Männer machen ja auch nicht wirklich Gebrauch von ihrer Vernunftfähigkeit, weil dann müssten sie sich ja eigentlich alle Menschen auf Augenhöhe wünschen. Also die Ständeordnung wird ja irgendwie dann trotzdem perpetuiert, ja, in Bezug auf die Geschlechter mindestens und auch. Wir wissen ja, dass viele der Aufklärer auch nicht wirklich die Proletarier gemeint haben, ja, sondern erstmal so auch von relativ abstrakten, irgendwie bildungsbürgerlichen Parametern ausgegangen sind.
Genau, das ist ja bei ihr anders. Sie ist ja in dem Sinne auch intersektional, also die Arbeitenden, die Armen, ganz systematisch stark macht, ja, also in ihrer Argumentation.
Ja, und jetzt, wenn wir jetzt diesen sehr berühmten und ja auch schon fast sinnentleerten Satz von dem Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit von Kant nehmen, ja, dann macht sie damit ernst und bezieht es auch auf alle Menschen und kommt dann eben zu diesen wirklich revolutionären Ansichten. Ja, das muss man ja auch mal festhalten, mit denen ja andere nicht mitgegangen sind. Also Kant hat die ganze Zeit trotzdem nur noch vom schönen Geschlecht gesprochen. Genau. Er war auch gegen Frauenbildung und so weiter. Und sie will die Schulbildung, eine öffentliche Bildung, Koedukation, das ist auch revolutionär für ihre Zeit, will sie fördern, damit dem Menschengeschlecht oder wie das dann in den deutschen Übersetzungen heißt, um die Menschheit zu befördern in ihren Fähigkeiten. Ja, und jetzt sieht sie aber, dass Sozialisation Menschen doch so stark formt, dass diese Vernunftfähigkeit, die sie erstmal so bei allen annimmt, dass die ja doch von vielen Hürden verbaut ist. Ja, also das sind zum Teil sozioökonomische Begrenzungen, ja, dass ärmere Frauen weniger Möglichkeiten
Privileg
haben.
Das Privileg des Erbschaft.
Ganz genau.
Sie ist so entschieden gegen Erbschaft, also all die Vorrechte, die damit verbunden sind.
Also da ist sie auch, da erkennt sie auch, was wir dann heute vielleicht Klassismus nennen würden oder eben klassenbezogene Privilegien. Und auch da setzt sie ja an, also in diesem Ratgebermodus, dass sie sagt, wenn Frauen so gebildet würden, genauso wie Männer zur Vernunftfähigkeit gebildet würden, dann könnten sie auch Berufe ergreifen. Also sie spricht sich auch ganz klar aus dafür, dass Frauen nach Möglichkeit sozioökonomisch selbstständig sein sollten.
Ja, absolut.
Auch das ist revolutionär für die Zeit. Ja. Es beginnt sich dann ja erst diese bürgerliche Vorstellung von dann auch nochmal der ökonomisch abhängigen Frau so richtig dann im 19. Jahrhundert herauszubilden. Aber sie erkennt ja schon die Anlage darin im 18. Jahrhundert und sie verfolgt nicht alle Fäden, die sie in dem Buch sozusagen anlegt.
Genau.
Sie ist ja auch früh gestorben. Wer weiß, was sie noch alles gemacht hätte und was sie noch geschrieben und gedacht hätte. Aber es ist alles in der Schrift drin.
Ja.
Und wenn der Titel jetzt so klingt, als wenn sie so eine Art Rechtekatalog jetzt irgendwie da entwickelt, das macht sie nicht. Sie beschäftigt sich so auf der vordergründigen Ebene, wie du vorhin schon auch gesagt hast, ne, mit Erziehung, Bildung, zum Teil auch dem Alltag. Also sie gibt ja auch Vorschläge wirklich für alltägliche Situationen.
Der Frauenalltag ist
in der
ganz
Familie,
zentral,
in der Ehe. Also sie ist der Ehe ja auch sehr für uns noch zeitgemäßen Gründen gegenüber sehr skeptisch eingestellt. Also weil sie die Abhängigkeit sieht, auch die...
Das ist gut, dass du das nochmal so stark machst, ja, weil das ist tatsächlich ja ein starker Gesichtspunkt, dass sie sagt, eigentlich muss diese Form der rechtlichen Vereinbarung nicht sein. Das könnte auch ganz anders sein, ja, also mit ihrem starken Begriff von Freundschaft, der genau diese Art von Eheschluss gar nicht erforderlich macht, ja. Ich meine...
Und da ist sie vielleicht auch anschlussfähig für alle möglichen Überlegungen, die es jetzt ja auch so aktuell gibt, ob wir nicht einfach Familie viel weiter fassen sollten als Kernfamilie zwischen zwei EhePartnerInnen. Also, und selbst wenn die dann irgendwie vielleicht gleichgeschlechtlich sind oder so.
Sie hat ja mit Gottfried auch eine Art Patchwork-Familie gebildet.
Genau.
Ne? Also zwei Kinder aus verschiedenen Ehen oder Beziehungen, so muss man sagen. Und dann tatsächlich eigentlich ungern, ja, dann eben Gottfried, also die waren ja beide eheskeptisch, haben das aber dann aus verschiedenerlei Gründen doch gemacht, also zu heiraten.
Wie es ja dann immer mal einfach praktische Gründe geben kann. Manche heiraten auch einfach nur steuerlichen Vorteile wegen.
Ja, genau.
Man muss sich ja auch immer in der Zeit, in der man lebt, ja auch so weit irgendwie orientieren. Und jetzt muss man ja sagen, in diesem Jahrzehnt, also im Anschluss an die Revolution, da so in den 1790er Jahren, hätten sie sicherlich große Nachteile gehabt, wenn sie jetzt auch noch ein Kind bekommen hätten ohne Legalisierung. Das würde ich vielleicht nicht überbewerten. Zumindest weiß man ja, sie hat ja nicht lange diese Ehe überlebt, weil sie dann im Kindbett gestorben ist.
Genau, war ja nur ein paar Monate eigentlich.
Ja, also da können wir nur spekulieren, wie sie diese Beziehung ausgestaltet haben. Aber wir sehen auch in ihrer Lebenspraxis, dass sie versucht hat, nicht einfach nur den Konventionen zu folgen, sondern sie haben offensichtlich das, was sie sich theoretisch überlegt haben,
aber das führt mich nochmal zu dieser Frage. Ja, ja. Mich würde es nochmal interessieren, dieser Punkt, weil sie beschreibt diese vielen Dinge.
Ja.
Und du sagst ja, ja, das würden wir heute anders machen mit den moralischen Normen.
Ja.
Und ich meine, jetzt könnte man natürlich sagen, ist das nicht eigentlich sogar eine Stärke in ihren Überlegungen, dass sie sagt, na ja, wenn ich jetzt meine Analysen mache und ich gehe davon aus, dass es eine vernünftige Praxis gibt zwischen uns, wie wir leben sollten, wie wir miteinander über diese Dinge sprechen, wie wir unsere Verhältnisse organisieren, dass, wenn man so will, im Vernunftprinzip eigentlich das auch schon alles enthalten ist. Und diese Trennung, ach, ich lebe so und jetzt komme ich noch mit moralischen Begründungen und Argumenten, dass, also wenn man so will, kantianisch, ja, also hier mache ich das und dann habe ich die Kritik der praktischen Vernunft, dass es möglicherweise auch interessant ist, dass sie, wenn man so will, eine Alternative bietet in der Tradition der Aufklärung und sagt, nee, lasst uns das mal ganz anders überlegen.
Ja.
Ich meine, klar, sie diskutiert ja nicht Kant, das ist in dem Sinne kein theoretisches Werk, ja, aber es ist ja interessant, weil sie so emphatisch auf Vernunft setzt und Bildung und letztlich ja auch sagt, also es gibt diese eine Stelle, wo sie sagt, wir brauchen vernünftige Verhältnisse. Ja, also ganz in der großen Tradition der Aufklärung. Die Verhältnisse müssen so umgestaltet werden, dass beide Geschlechter ihren Platz haben. Also die gesamte Menschheit, nicht nur die halbe Menschheit, die Männer, sondern beide Teile der Menschheit und aus ihrer, also ist nicht so Diversität, heute würden wir das vielleicht anders sagen, ja, mit den Anteilen an der Menschheit, aber dass sie da doch eine andere Ordnung will und das aus Vernunftgründen.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe das vorhin nicht geschafft, noch zu kontextualisieren. Also wenn ich sie als politische Theoretikerin lese, was man machen kann, sie ist das nicht nur, dann habe ich das nur mit heute verglichen, dass wir dann wahrscheinlich diese moralischen Aspekte aus so einem Text weiter raushalten würden. Aber das ist ja genau das Lesenswerte an ihr, dass sie es nicht feinsäuberlich trennt. Ich wollte nur versuchen, erstmal auch so den wissenschaftlichen Anteil sozusagen herauszulösen, um auch zu zeigen, wie, also welche Pionierleistung und wie grandios belesen und klug und reflektiert sie war. Ja?
Genau.
Aber wie du sagst, ja, sie hat einen anderen Anspruch, was vielleicht ja auch an ihrer Biografie liegt, dass sie gar nicht aus so einem universitär-akademischen Milieu kommt, sondern
wie die Frauen
eben aus einem,
in der Zeit.
Ja, sie konnte das einfach nicht aufgrund ihrer auch ihrer Herkunft. Sie kommt eben aus eher ärmlichen Verhältnissen, hat keine systematische Schulbildung. Umso erstaunlicher, was sie sich autodidaktisch alles angeeignet hat.
Mhm, genau.
Sie ist auch in diesem intellektuellen Milieu, die ja auch nicht alle nur Universitätsleute sind. Und heutzutage würde sich das vielleicht mehr trennen und dann. Und ich will gar nicht darauf hinaus, dass das jetzt irgendwie ein nicht wissenschaftlicher Text ist, denn das ist der durchaus. Sie geht ja dann auch im Mittelteil, ich glaube, das ist das fünfte Kapitel vor allen Dingen, geht sie ja mit Rousseau eben anhand auch von Textstellen ins Gericht.
Na gut, die sind
ne?
ja alle keine Akademiker.
Ja,
also
aber,
nach unserem
genau,
Sinn
aber
von
sie interpretiert einen Text und kann diesen Text auch so befragen und ihn auch widerlegen.
Ja, ja,
sie hat ja sehr argumentativ auch solide Gründe,
absolut,
dann gegen Rousseau zu argumentieren, dem sie viel verdankt, aber sie verlangt dann eben auch von ihm konsistenter zu sein und zeigt auch die Fehldeutungen gerade der Geschlechterordnung dann auch bei ihm auf.
Ja, wenn wir jetzt nochmal über Intersektionalität nachdenken, dann ist ja jetzt klar aus heutiger Sicht auch interessant. Also ich meine, England, Großbritannien hat ja den Krieg gegen Frankreich geführt. Es war auch schon die Prozesse der Kolonialisierung im Gang. Also natürlich war das noch ein bisschen in der Frühphase, aber es gab ja das schon. Und es gab natürlich die Kolonien in Nordamerika. Also wie schätzt du dieses Verhältnis von Wollstonecraft dazu ein?
Das ist wirklich sehr spannend, weil wir auf der einen Seite sehen, dass sie durchaus mit unserem heutigen modernen Begriff der Intersektionalität nicht nur die Diskriminierung entlang der Geschlechterlinie im Blick hatte, sondern sie richtet sich gegen den Ständestaat, gegen die verschiedenen Ranks, ja, auf Englisch, also gegen die Stände und gegen Besitz und Eigentum, der sich über Dynastien dann vererbt. Und sie hat auch Kritik am Kolonialsystem, also dass es Versklavung gibt von Menschen. Also sie spricht in diesem Werk, aber auch in anderen, aber in diesem Werk spricht sie auch von den African Slaves. Und sie macht dann eine vielleicht nicht ganz unproblematische Gleichsetzung. Sie setzt die African Slaves mit den Frauen in dem patriarchalen System gleich. Und das ist vielleicht nicht ganz unproblematisch insofern, als sie damit ja ein Versklavungssystem, was nochmal anders funktioniert als die Freiheitsberaubung in der Ehe oder so. Klar, also wir klar. würden das stärker für sich jeweils betrachten.
Wir würden das so nicht.
Aber wir haben sie hier sehr gelobt und so weiter. Aber es gibt auch noch einen kleinen Schatten auf ihrem Werk. Sie hat so Klischees und Stereotype, die sie immer bedient, wenn sie das Patriarchat nochmal besonders stark hervorheben will und Beispiele dafür bringen will, wie unterdrückerisch es ist. Dann vergleicht sie das immer mit dem Mohammedanismus, also mit der muslimischen,
mit
Harem
und
anderen Kulturen, die sie damit als noch patriarchaler als die europäische Kultur ansieht.
Vielleicht muss man das auch nochmal sich anschauen, weil Marx ja den Begriff des Sklaven auch für die Lohnarbeit verwendet. Also das ist schon.
Und um ein drastisches Bild zu haben, ich glaube, das hat auch damals funktioniert, weil die Menschen der damaligen Zeit natürlich dann diejenigen in Ketten und im Schiffsbauch transatlantisch transportiert und so vor Augen hatten. Nur wird es der Sache des Kolonialismus und auch des damit verbundenen Rassismus nicht so gerecht.
Nein. Ich würde gerne noch.
Das bleibt ein kleiner Schatten sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch immer mal wieder gedacht, wenn sie dann so eben von den Mohammedanern redet. Ja, dass man irgendwie das Gefühl hat, eben.
Es ist eine eurozentrische Perspektive, die sie nicht nochmal ausweist.
Ja, das ist kompliziert. Weißt du, ich meine, Redeker und Leinbau, die verweisen darauf, dass hier die aus Algerien noch Sklavenjäger bis ins 18. Jahrhundert an der Südküste Englands aktiv waren. Ja, also die haben ja auch Leute aus England selber versklavt. Also das waren ja durchaus immer noch harte maritime Auseinandersetzung. Aber ich finde, was auch noch ein interessanter Aspekt ist in dem Zusammenhang, ist, dass sie ja sehr entschieden, sie hat ja dieses Thema von Galanterie und Verachtung.
Ja.
Ja, und diese Kombination von Galanterie und Verachtung, das sieht sie vor allen Dingen bei Offizieren und Soldaten.
Ja.
Weil die sagt, die leben so ein gelangweiltes Leben in den Städten und die Frauen, die hängen dann sozusagen, also nach dem Gesichtspunkt von Ehe und Putzsucht und Gefallen so daran, bei den Soldaten und Offizieren Gefallen zu finden. Und da würde ich sagen, das ist indirekt auch eine Kritik an der Kolonialpraxis der Armee. Ja, also auch dass sie sehr stark skandalisiert, wie der freie Mann gepresst wird in die Marine. Ne? Und das ist ja ein harter Vorwurf, den sie auch gegen Burke macht, dass man sagen kann, da kritisiert sie eigentlich Bedingungen.
Ja.
Das ist nicht direkt adressiert, der Kolonialismus, aber die Bedingungen, die erforderlich sind, damit überhaupt Kolonialpraktiken durchgeführt werden können. Das kommt da eigentlich schon so ein bisschen zum Zuge.
Ja, und das sind ja auch die Textstellen, in denen sie dann immer so moralisch wird, weil sie erkennt zwar den sozialen Missstand, aber sie moralisiert es selbst. Also diese Kultur des Müßiggangs, der dann dazu führt, dass dann die Leute nur noch kokett sind oder galant miteinander, aber eigentlich keine sinnvollen, vernünftigen Tätigkeiten mehr betreiben, sondern nur spielen.
Militär ist für sie eigentlich komplett überflüssig.
Ja, ganz genau. Aber auf der oberflächlichen Ebene liest es sich so, wie wenn sie das jetzt moralisch verurteilt, aber es steckt die Kritik da drin. Das ist der Zündstoff in ihrem Text und das macht es auch so lesenswert, weil es nicht auf der oberflächlichen Ebene einfach nur eine Verurteilung dieses Lebens bedeutet.
Es ist eigentlich eine bestimmte Art und Weise, wie Männer zugerichtet werden.
Ja, ganz genau.
Mit einem sinnlosen
Beide
Leben
Geschlechter,
und einem sinnlosen Tod.
Ja, ganz genau.
Das ist ja,
und die Frauen machen mit, indem sie noch diese Männer anhimmeln und das immer wieder befeuern, dass es eine Attraktivität wäre.
Richtig. Also es ist ja eigentlich interessant, Wollstonecraft plädiert ja letztlich für eine sehr grundlegende Revolution der Geschlechterordnung. Und es geht für sie auch einher mit der Forderung nach sehr weitreichenden politischen Veränderungen, also eine Beteiligung aller an den Regierungsentscheidungen, und dann die Infragestellung des Erbes, also des traditionell überlieferten Diebstahls, das ist es ja in der Kritik an Burke. Dann die Kritik an der Besteuerung, die einige wenige privilegiert. Jetzt gibt es ja zeitgleich, sie war ja dann 3 Jahre in Frankreich, also ist ja knapp daran vorbeigekommen, dass sie auf der guillotiniert worden wäre. Ja, das war ja wirklich ganz knapp. Und zeitgleich gab es ja auch Olympe de Gouges. Die hat ja etwa zur selben Zeit ihre Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin, ja, geschrieben, in der sie eben die Menschenrechte aus dem Blickwinkel der Frauen thematisiert. Das ist so ein bisschen anders gelagert, aber wie würdest du das sehen?
Das ist enorm spannend. Also ich habe schon mit einer Freundin drüber spekuliert, ob die beiden sich vielleicht doch mal begegnet sind, aber ja, wir können das ja nicht.
Nee, könnte also, nicht sein eigentlich. Ne?
Ja doch, also zeitlich würde es hinkommen.
Knapp, ganz knapp.
Aber also wir wissen es jedenfalls ja, nicht. Genau. Aber es kann eigentlich fast nicht sein, dass sie nicht voneinander Bescheid gewusst haben. Jetzt muss man ja auch sagen, Mary Wollstonecrafts englische Werke sind ja sofort ins Französische und auch ins Deutsche übersetzt worden. Also sie war eine Autorin, die in der Zeit gelesen wurde. Das ist Olympe de Gouges nicht zuteil geworden.
Genau.
Und sie beide kritisieren die Menschen- und Bürgerrechtserklärung von 1789, die ja also revolutionär war, ganz ohne Frage, aber bei der sofort klar war, die Frauen sind nicht mitgemeint.
Ja.
Und beide reagieren darauf. Und Olympe de Gouges macht das ja auch sprachlich. Die liefert jetzt diese Art von Text, dass sie tatsächlich eine Gegenerklärung entwirft, auch mit Artikeln. Sie legt die Menschen- und Bürgerrechtserklärung der Französischen Revolution, legt sie sich hin und schreibt, also gendert die Sprache und schreibt diese Artikel um. Dadurch kriegen sie aber einen ganz anderen Sinn. Also erstmal wird dieser Missstand deutlich mit l'homme, ja, im Französischen Mann und Mensch.
Ja.
Kann man nur den Mann meinen, ohne sozusagen es deutlich machen zu
Darf
wollen?
Darf ich den ersten Artikel vorlesen?
Gerne.
Ja, weil das ist eben so beeindruckend. Ja, du hast es ja jetzt auch schon betont. Die Frau wird frei geboren und bleibt dem Manne ebenbürtig in allen Rechten. Unterschiede im Bereiche der Gesellschaft können nur im Gemeinwohl begründet sein.
Ja. Ne? Und ich hatte vorhin noch gar nicht auf deinen Punkt geantwortet, aber der lässt sich jetzt anhand von beiden nochmal deutlich machen. Warum nehmen sie denn aber beide die männliche Version oder die männlichen Werte von Freiheit und Aufklärung und Bildung zum Maßstab? Also erstmal, weil es das in ihrer Zeit als Angebot so gibt und sie sich ja auch mit diesen Geschlechterkonnotationen, die kulturell überliefert wurden, ja immer auseinandersetzen müssen. Also die Vernunft und die Verstandestätigkeit sind ja männlich konnotiert in der damaligen westlichen, also eurozentrischen Kultur. Sie müssen sich daran abarbeiten, wenn sie Vernunft und Verstand hochhalten, sind das männliche Konzepte, die sie jetzt für die Frauen reklamieren und beweisen wollen, dass sie auch für Frauen erreichbar sind. Das ist im Grunde genommen für beide eine menschliche Fähigkeit, aber sie müssen immer mit diesen männlichen Konnotationen umgehen. Und deswegen ist der Text von Olympe de Gouges so genial, dass sie durch das Gendern, im Französischen kann man ja eben männlich und weiblich dann auch deutlich machen, das kann Mary Wollstonecraft im Englischen nicht so, aber durch dieses Gendern wird erst der Ausschluss der Frauen ja deutlich. Und sie kann ihn aber reklamieren, dass die Gleichheit gelten soll. Das verbindet beide. Olympe de Gouges landet unter den Jakobinern dann
Tatsächlich
unter der Guillotine und Mary Wollstonecraft lebt noch etwas weiter. Man weiß auch, dass sie in der Mitte der 90er Jahre dann auch die Französische Revolution durchaus auch so ein bisschen zu reflektieren beginnt. Also nicht, dass sie sich davon distanziert, aber sie sieht eben auch die Auswüchse, also dass die Vernunft sich nicht durchsetzt politisch. Ja.
Genau.
Und wir wissen nicht, wie sie, wenn sie jetzt 80 oder 70 Jahre alt geworden wäre, wie sie dann auch die Restauration später und so bewertet hätte.
Ja.
Aber sie lebt in dieser Zeit und beide Frauen ergreifen die Gunst der Stunde, dass ihnen diese Möglichkeit durch die Französische Revolution gegeben wird, dass sie sich beteiligen können. Aber sie erleben beide, dass sie auch wieder mundtot gemacht werden oder sogar exekutiert werden.
Lass mich noch mal eine Frage kurz verfolgen. Das ist, glaube ich, eine wirklich schwierige Frage, auch in dem, was du jetzt angesprochen hast. Das Verhältnis von Vernunft und Gefühlen.
Ja.
Ja, also das ist ja wirklich eine große Konfliktlinie. Ja, und es wird auch häufig mit geschlechtlichen Akzenten versehen. Ja, Männer vernünftig, abstrakt, allgemein und Frauen gefühlsmäßig im Nahbereich, ja, also eher intimitätsorientiert und so weiter. Und das ist ja, wenn man so will, Teil dann auch des Geschlechterkonflikts.
Mhm.
Ja, also dass viele der linken intellektuellen Tradition als abstrakt und vernünftelnd charakterisiert werden und die Vernachlässigung der Gefühle. Und jetzt wird es ja auch selbst nochmal wiederum theoretisch wiederholt in Affekttheorie versus. Also, und ich finde das interessant, dass sie, also Wollstonecraft, ja jetzt in dem Zusammenhang das irgendwie anders, das Verhältnis anders bestimmen will. Ne? Dass sie eigentlich sagt, ja, die Frauen müssen diese Fähigkeit erwerben, vernünftig zu denken, ihre Begriffe zu entwickeln, Verallgemeinerungen aus ihren Erfahrungen zu ziehen, Schlüsse ja zu ziehen. Das heißt, sie hat, wenn man so will, so eine Art epistemologisches Programm, was sie so kurz andeutet. Ja. Ja. Und den Männern wiederum wirft sie letztlich vor, dass sie eben die Vernunft reduzieren auf, man würde heute vielleicht sagen, instrumentelle, strategische Vernunftvorstellungen. Also letztlich eine Vernunft, die...
Eine zweckrationale Vernunft.
Ja, genau, die Gefühle sozusagen ausgliedert und sozusagen in ein Verhältnis von Prostitution, Geschmäcklerei und so weiter bringt. Und letztlich könnte man ja sagen, zielt sie ja auf eine Art von integraler, neuer Vernunftidee.
Ja.
Also ne, so gesehen auch vielleicht sogar wirklich so ein bisschen gegen Tradition in der Aufklärung.
Und da muss man auch wieder sagen, da ist sie auch wirklich eine Philosophin. Ja,
ja,
also
genau.
Das ist argumentativ da auch sehr interessant, weil sie bezieht sich jetzt, ohne jetzt da irgendwie Zitate oder Referenzen irgendwie heranzuziehen, aber sie bezieht sich ja auf die Philosophietradition, die das immer sehr stark getrennt hat, übrigens auch immer mit Geschlechterkonnotationen belegt hat. Also das finden wir schon bei Aristoteles, die männliche Vernunft und das weibliche, schwächere Gefühl und so weiter. Und
die
auch
Unfähigkeit,
die Unfähigkeit dazu, genau.
Vernunft, ne?
Und dem setzt jetzt Wollstonecraft diese Vorstellung entgegen. Und davon muss sie wirklich tief überzeugt gewesen sein, dass Menschen als Menschen vernunftfähig sind, aber auch gefühlsfähig und dass beide Geschlechter beides miteinander besser in Einklang bringen müssen. Also
genau.
Das ist ein Appell nicht nur an die Frauen, die müssen vielleicht sich stärker behaupten.
Genau, es ist ein Appell auch ganz stark an die Männer.
Ja. Also wir sehen bei Wollstonecraft im Grunde genommen die Vision einer Menschheit, die sich qua Vernunft, aber die Vernunft enthält auch die Möglichkeit und auch die Fähigkeit zum Gefühl, dann emanzipieren kann als Menschheit und nicht als das eine oder das andere Geschlecht.
Das ist doch eine schöne Perspektive, Franziska. Vielen, vielen Dank.
Ja,
genau,
danke
mit
auch.
Blick auf die Menschheit wollen wir gerne weiterdenken.
Das machen wir.
Dankeschön.
Danke.